Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Zwei Chefärzte an Bord. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Professor Mutas Juja und Herr Professor Harald Lapp. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Geier.
Guten Tag, Frau Geier.
Wie viele, die unsere Klinik kennen, schon wissen, kann es bei diesem Thema heute nur um Wirbelsäule und Herz gehen. Denn die Wirbelsäule und das Herz bedingen sich. Manche Menschen haben Probleme mit der Wirbelsäule. Das fühlt sich an wie Herzprobleme. Und wenn manche Schmerzen im Brustbereich verspüren, kann es durchaus sein, dass am Ende die Wirbelsäule die eigentliche Ursache ist. Deswegen die Frage gleich zu Beginn an Sie beide. Arbeiten Sie denn oft und gern zusammen?
Ich würde mal sagen, ganz ehrlicherweise von meiner Seite aus kardiologisch, bei dieser Frage, wenn jemand kommt mit Brustschmerzen, glaube ich, arbeiten wir eher in der Routine nicht zusammen. Ich glaube, das macht jeder, denke ich, so für sich. Aber halt, wir arbeiten trotzdem sehr eng zusammen, weil es eine Reihe von Erkrankungen gibt, die tatsächlich beide Fachabteilungen betreffen, was man so im ersten Moment vielleicht gar nicht glaubt. Das sind insbesondere entzündliche Erkrankungen, wo Erkrankungen der Wirbelsäule halt Veränderungen am Herzen machen können und umgekehrt das Gleiche. Das ist schon etwas, wo wir regelmäßig miteinander zusammensitzen.
Ja, von meiner Seite auch genauso. Wobei dann, wenn der Patient tatsächlich dann halt, gibt es Krankheitsbilder in der Wirbelsäulenchirurgie, wo wir aufmerksam sein müssen, dass dann nicht die Wirbelsäule die Ursache ist. Zum Beispiel, wenn der Patient mit einem Bandscheibenvorfall halt im zervikalen Bereich oder im Brustwirbelsäulenbereich mit halt radikulärer Ausstrahlung dann linksseitig oder halt im Brustwirbelsäulenbereich mit gürtelförmiger Ausstrahlung links, da muss man auch in der Lage sein, anhand der Bilder zu unterscheiden, ob tatsächlich das bedingt ist durch die Wirbelsäule oder ob die Wirbelsäule nicht die Ursache ist. Und in dem Fall soll man natürlich auch an dem Herzen denken und den Kollegen, den Professor Lapp kontaktieren dann in dem Fall. Das haben wir schon mal gehabt. Zwar ein Patient mit einem Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule ist unser Patient gewesen und bei uns bekannt. Und er kam dann notfallmäßig mit Brustschmerzen und hat gedacht, das ist nochmal ein Bandscheibenvorfall. Und haben MRT gemacht, hat nichts gehabt und hat tatsächlich dann bei Professor Lapp mehrere Stents bekommen. Dann. Also da muss man schon zusammenarbeiten.
Ja. Also ich glaube, wir arbeiten schon zusammen. Man kann sich ja vorstellen, wir haben ja auch Patienten ungefähr in der gleichen Altersgruppe, die wir so behandeln. Das ist ja oft so 6., 7. Lebensjahrzehnt. Und das ist ja auch die Zeit, in der oft ja auch Folgeerkrankungen, der Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen auftreten, wie Professor Schuster das gerade gesagt hat. Und da ist es natürlich auch nicht ganz so einfach, die Brustschmerzen wirklich klar zu klassifizieren. Also dass man dann auch wirklich seinen Kopf ein bisschen breiter macht, wenn so ein Patient vor einem sitzt und sagt, Mensch, das ist jetzt in dem Falle vielleicht nicht die bekannte Wirbelsäulenerkrankung, sondern es ist was anderes, weil er ist halt Diabetiker, er raucht, er hat ein hohes Cholesterin, die klassischen Risikofaktoren für eine Herzerkrankung. Und bei uns umgekehrt, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt einfach mal nicht die klassische Angina, seitdem wir den Patienten so lange kennen, da muss jetzt auch nochmal jemand anderes genau hinschauen. Und das macht dann auch nicht jeder getrennt, sondern wir reden wirklich auch dann gemeinsam miteinander.
Gibt es da so eine, wie so eine Maske, dass man sagt, also das könnte ein gemeinsamer Patient sein aufgrund der und der Kriterien? Welche Kriterien wären das?
Also nicht fragen, also so eine strukturierte Maske haben wir nicht. Aber ich glaube, wir haben genügend ausgebildete Mitarbeiter, die so viel Erfahrung haben, dass sie dann auch sagen, okay, für mein Fachgebiet ist das jetzt sauber und geklärt halt. Wir stehen dort und dort und jetzt brauche ich die Meinung zum Beispiel des Wirbelsäulenchirurgen. Ich glaube, das geht über diese Schiene.
Es ist, natürlich gibt es auch jetzt Krankheitsbilder, wo wir gemeinsam arbeiten. Wie Professor Lapp das erwähnt hat, auch mal entzündliche Prozesse zum Beispiel. Wie Sie wissen, die Bevölkerung ist älter geworden, das Immunsystem auch dann schwächer mit Überlebensrate von Tumorpatienten ist höher geworden und da ist das Immunsystem auch abgeschwächt. Deswegen sehen wir jetzt mal öfter entzündliche Prozesse in der Wirbelsäule. Und diese Patienten kommen auch dann nicht selten mit Entzündung auch dann im Herzen. Und da muss man gemeinsam einen Weg finden, wie man dieses Krankheitsbild dann angeht. Und manchmal ist es notwendig, dass das Herz zuerst saniert wird, damit der Patient überhaupt eine Wirbelsäulen-OP überstehen kann. Und manchmal ist es andersrum, dass man die Wirbelsäule zuerst sanieren muss, damit der Körper quasi dann sauber wird, damit am Ende das Herz sauber operiert werden kann.
Mhm. Also vielleicht ein Punkt, die Zusammenarbeit vielleicht mal so ein bisschen unterstreicht und sehen, wie konsequent das weitergeht. Ich glaube, die Klinik von Professor Schrüscher hat einen ganz klugen Schachzug gemacht, dass sie in ihren Reihen einen Oberarzt haben, der Internist ist, mit einer kardiologischen Erfahrung, der alle diese Patienten auch mitzieht. Und vieles in der Kommunikation geht zwischen uns. Der Kollege ist regelmäßig in unseren kardiologischen oder Herzzentrums-Mittagsbesprechungen, wo dann Kardiologen und Herzchirurgen gemeinsam sitzen, dann kommt der Kollege dazu. Das funktioniert schon ganz gut.
Das ist dann der Hintergrund, ist tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, wir behandeln zwar die Wirbelsäule, aber die Patienten sind sehr krank geworden, dann internistisch. Und da ist ein Wirbelsäulenchirurg, kann natürlich dann das mitbehandeln, aber manchmal sind wir dann überfordert, beziehungsweise wir möchten die beste Qualität nicht nur wirbelsäulenchirurgisch für den Patienten anbieten, sondern auch medizinisch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir stellen dann einen Internisten ein, dann bei uns am Board, im Team, direkt, jeden Tag mit uns. Und das ist quasi man kann dann eine Triage machen, einen Filter machen, bevor man dann jeden Tag einen Professor Lab anrufen, dann kriegt er die Telefonate gefiltert quasi. Dann.
Sehr gut, sehr gut. Insgesamt operieren Sie 1.800 Patienten ungefähr im Jahr mit Ihr Team, das sind, ich glaube, 16 Chirurgen an Ihrer Klinik. Sie haben auch gerade wieder eine große Auszeichnung bekommen. Maximalversorgung, Wirbelsäulenzentrum der Maximalversorgung. Sie sind auch Eurospine ausgezeichnet. Ist das so, dass es gibt ja so ganz wenige Zentren, die so eine Auszeichnung haben. Kommen da auch die besonders schwierigen Fälle hin? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, wenn nicht nur die Wirbelsäule einen Schaden hat, Sie sagen entzündliche Prozesse oder Nachtumorerkrankungen oder wie auch immer, sondern eben auch noch kardiovaskuläre Erkrankungen. Sind dann die schwierigsten Fälle, kommen die zu Ihnen?
Das stimmt tatsächlich, ja. Dass wir meistens dann die Revisionsfälle dann, die in den anderen Kliniken dann abgelehnt werden, dann kommen ja dann zu uns hier in Bad Berka. Nicht nur, weil die Expertise in der Wirbelsäulenchirurgie gibt, aber weil die Infrastruktur in der Zentralklinik so von gut ist, dass auch die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen dann sehr gut dann funktioniert. Und diese Patienten mit den schwierigen Krankheitsbildern, die brauchen tatsächlich interdisziplinäre Therapie. Und das gibt es sehr gut unter einem Dach bei uns in Bad Berka.
Das kann ich ja auch nur unterstreichen. Jetzt spreche ich mal nicht als Kardiologe, sondern eher als Internist. Ich glaube, die Zentralklinik hat eine exzellente Infrastruktur für alle chirurgischen Fächer und auch die internistischen Fächer, dass wir dort wirklich echte Schwerpunktkliniken haben, die alle auf einem hohen Niveau arbeiten. Und dieser Fokus auf spezialisierte Medizin ist hier mittlerweile wirklich sehr gut abgebildet. Und ich glaube, das kann man wirklich unterstreichen.
Mhm. Wann ist denn so die schwierigste Zeit? Ich kann mir vorstellen, eine Anästhesie bei einem mehrfach Vorerkrankten, der dann an der Wirbelsäule operiert wird, ist vielleicht, ich sag mal so, der heikelste Moment oder täusche ich mich da?
Ich denke, das kann Herr Professor Schuster sich besser beantworten. Was sicherlich ist, und das machen wir auch bei den mehrfach erkrankten Patienten, dass wir vorher auch mit den Anästhesiekollegen besprechen, wie muss auch die Narkoseeinleitung und dann auch die Narkoseführung gesteuert werden bei einem Patienten, der eine Reihe von Erkrankungen hat. Insofern spielt der Anästhesist eine ganz bedeutsame Rolle. Aber unsere Anästhesisten hier im Haus haben natürlich auch genügend Erfahrung mit herz-kreislauf-kranken Patienten, weil sie allein über die Herzchirurgie solche Patienten betreuen, dass sie in unserem Fachgebiet auch schwer kranke Patienten betreuen können. Das heißt, diese Expertise ist da. Aber wir sprechen natürlich bei diesen mehrfach erkrankten Patienten auch Narkoseverfahren vorher ab oder wo liegt ein besonderer Risikofaktor? Welches Medikament muss vorher vielleicht sogar angesetzt werden? Aber viel häufiger diskutieren wir darüber, welche Medikamente muss man vorher absetzen, weil die sowohl bei der Narkoseführung als auch bei der OP Probleme bereiten können.
Ich kann sogar dann einen Schritt in die Vergangenheit gehen, beziehungsweise dann bei der Vorbereitung des Patienten. Wie Sie wissen, für die Wirbelsäule ist ein MRT, das ist Kernspintomographie, das ist eine essentielle Untersuchung, damit man auch die Nerven und die Bandscheiben beurteilen kann. Und heutzutage, wie Sie wissen, durch das Alter dann der Bevölkerung bekommen viele Patienten Schrittmacher. Und viele Schrittmachergeräte ist der Patient natürlich sehr zurückhaltend, was ein MRT angeht, und wir auch. Und da hier funktioniert hervorragend mit dem Team von Professor Lapp, dass der Patient quasi, bevor er ein MRT bekommt, kardiologisch untersucht wird und freigegeben wird. Und dann macht der Radiologe mit, der Kardiologe mit und der Wirbelsäulenchirurg mit, dass wir zu dritt ins MRT gehen und der Patient bekommt sein MRT. Und dann, das ist nicht so üblich, dann überall zu bekommen.
Sie brauchen ja perfekte Bilder für die OP, sonst wissen Sie ja nicht, was Sie machen sollen. Ja. Manche Operationen, stelle ich mir vor, dauern auch extrem lange, beispielsweise bei, ich sag mal, extremen Skoliosen. Aber die hat man ja weniger bei älteren Patienten, oder?
Es gibt, also Skoliose kann man so grob unterteilen. Es gibt, sage ich mal, Skoliosen bei Kindern und degenerative Skoliosen, also verschleißbedingte Krümmung der Wirbelsäule bei den älteren Menschen. Und diese Gruppe von älteren Menschen benötigen eine ausführliche, gute Vorbereitung auf die große OP. Und die meisten sind auch herzerkrankt. Und deswegen brauchen wir auch dann vor der OP ein Statement von Professor Lapp, wie fit dieser Patient ist. Und da kann man natürlich, das ist das Schöne an der Wirbelsäulenchirurgie, dass man den Eingriff anpassen kann an den Patienten. Es ist jetzt mal keine festen Regeln, wo man sagt, wenn man dieses Bild hat, muss man diese OP machen. Sondern, was hat dieser Patient für Beschwerden? Das ist dann das Allerwichtigste. Was zeigt denn das Bild? Das ist dann ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt, wie fit ist der Patient für einen Eingriff? Kann ich den Eingriff in minimalinvasiver Technik machen? Kann ich statt einer großen OP, ganz, ganz kleine OP machen, damit er da mindestens dann besser laufen kann? Und diese Punkte klären wir vor der OP mit den Kardiologen.
Was fasziniert Sie denn besonders an der Wirbelsäule?
Ja, das ist sehr faszinierend. Ja. Das ist das Schöne, dass man für jeden Patienten aktiv denken muss, was mache ich für diesen Menschen? Und nicht, es gibt keine Regeln zu sagen, wenn der Spinalkanal 6 mm eng ist, dann mache ich diesen Eingriff. Wenn es 8 mm eng ist, mache ich diesen Eingriff. Gibt es nicht in der Wirbelsäulenchirurgie. Man muss individuell das einschätzen und dann machen. Und das ist das Gute, dass diese Beziehung zu den Patienten immer auf der Ebene Arzt-Patient bleibt und nicht als Maschine.
Okay, aber individuell ist doch das, was Sie machen, auch. Ich wollte jetzt wirklich an die Form, warum man sich begeistert für die Wirbelsäule. Es gibt so viele andere Körperteile.
Ich bin natürlich, also die Wirbelsäulenchirurgie an sich hat natürlich ein Merkmal, dass ein Wirbelsäulenchirurg, der das komplette Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie abdeckt, wie hier in Bad Berka, ist eigentlich ein Chirurg, der viele Fächer können muss. Wenn ich zum Beispiel, wenn wir fangen an von der Halswirbelsäule, der obere Teil von der Halswirbelsäule, erreiche ich dann von vorne durch den Mund, also eine transorale OP. Das machen wir alleine, ohne dass wir jetzt mal einen HNO-Arzt benötigen dazu. Wenn aber die OP von hinten ist, dann machen wir die OP auch Schnitt von hinten. Der untere Teil von der Halswirbelsäule machen wir von vorne den Schnitt, da braucht man auch keinen Halschirurg dazu, das machen wir selber. Wenn wir mal in Richtung Brustwirbelsäule und wir machen einen Thorax auf, braucht man keinen Thoraxchirurgen dazu, das macht der Wirbelsäulenchirurg. Von hinten machen wir, von vorne zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule macht man den Bauch auf, da braucht man keinen Bauchchirurgen dazu. Obwohl es zum Beispiel in anderen Kliniken oder in anderen Ländern braucht man einen Zugangschirurgen und Accessurgeon, weil die Kollegen das nicht können. Und das ist der Vorteil in Bad Berka, dass wir das alles als Wirbelsäulenchirurgen machen und dann genießt man als Chirurg die Vielfaltigkeit von der Chirurgie und hat immer ein sicheres Gefühl, weil, wie ich gesagt habe, diese Infrastruktur in Bad Berka gibt. Wir haben viele Abteilungen und wir arbeiten alle zusammen in einem kollegialen System. Wenn ein komplizierter Fall ist oder ein Problem gibt, dann habe ich dann sofort verfügbar bei mir dann jemand von der Kardiologie, von der Thoraxchirurgie, von der Bauchchirurgie und das ist das, was auch Spaß macht
in der Klinik. Bis auf die Extremitäten sind Sie ja einmal komplett quasi am Körper dran.
Genau, Extremitäten, dann bin ich Orthopäde sowieso.
Ja, genau.
Also wenn ich da mal als Kardiologe was zu sagen soll, aber völlig losgelöst von diesem Krankheitsbezug, was ich an der Wirbelsäule ganz faszinierend finde, dass es so, sage ich mal, eine Struktur ist im Körper, die aus einem wirklich engen Zusammenspiel aus Knöchernstrukturen, vielen Gelenken, Bändern, kleinen Muskelgruppen, großen Muskelgruppen funktioniert und die uns letztlich so wirklich den aufrechten Gang ermöglichen, dass dieses Zusammenspiel dieser vielen Strukturen ist schon, sage ich mal, ganz faszinierend zu sehen. Ja.
Tatsächlich. Und auch die verschiedenen Arten der Operation. Man kann mikroskopisch arbeiten zum Beispiel, in minimalinvasiver Technik, sehr feine Arbeit, direkt neben dem Rückenmark dann arbeitet. Und auf der anderen Seite kann man auch mal mit Meißeln und Hammer arbeiten und Schrauben einsetzen. Also ja. Das ist, diese Vielfaltigkeit ist sehr gut.
Jetzt sind Sie neidisch, Herr Professor Lapp.
Nein, das bin ich nicht. Also wenn der Schuster, wenn er mal zu uns kommt und einfach sieht, wie man an einem bewegten Organ, was so viel Dynamik hat, arbeitet, glaube ich, dann kommt auch sehr viel Neid auf.
Deswegen sind Sie gern Kardiologe und Internist geworden oder gab es noch andere Gründe?
Nein, mit Leib und Seele bin ich das geworden. Nein, der Auslöser ist ein ganz anderer gewesen. Da gab es in meinem, kann ich ja was Privates erzählen, im praktischen Jahr in Fulda gab es Herrn Professor Humann. Der hat irgendwann zwei Studenten zu sich gerufen im praktischen Jahr. Einer hieß Martin Lutz, der andere war ich. Sagt, Herr Lutz und Herr Lapp, Sie beide müssen Kardiologen werden. Und wir haben gesagt, jawohl, Herr Professor. Und so sind wir jetzt auf den Weg.
Hören Sie heute auch noch so gut? Weniger, oder? Kommen wir zurück zur Wirbelsäule und zum Herzen. Was kann man denn der Wirbelsäule Gutes tun, damit man vor diesen gerade degenerativen Entwicklungen vielleicht gefeit ist und keine OP braucht?
Ja, das gibt es natürlich dann viele Punkte, die man auch als gesunder Mensch berücksichtigen dann soll. Die Ernährung ist dann sehr wichtig, dass man auch genug Flüssigkeit dann hat für die Bandscheiben, dass man auf sein Gewicht aufpasst. Dass man, weil je mehr man Gewicht hat, desto mehr Last auf die Wirbelsäule kommt. Die Bewegung ist dann sehr wichtig für die Wirbelsäule, wie Professor Lapp das auch so netterweise erläutert hat. Die Wirbelsäule besteht aus vielen Gelenken und diese Gelenke dann sind dafür, um die Mobilität zu gewährleisten. Und wichtig ist, dass man diese Mobilität auch dann richtig macht, also rückengerecht macht. Und weil es kann aber schädlich sein, wenn man das falsch macht. Und deswegen betonen wir das immer dann für auch gesunde Menschen, nicht nur für Patienten, wie man sich richtig verhalten soll, um den Rücken zu schonen.
Genau, Sie haben ja gesagt, man darf nie, ich sag mal, übergebeugt einen Kasten Bier tragen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Wie ist es bei Ihnen?
Also wir würden sagen, halt, es kommt darauf an, in welcher Zeit dieser Kassenbier genau getrunken werden soll. Wir würden eher sagen, trink weniger von diesen Dingen. Nein, aber ich glaube, das geht ja für fast alle Bereiche der Medizin, dass wir eigentlich unseren, den Bürgern, ich will gar nicht von Patienten reden, sondern den Bürgern in unserem Land einfach raten müssen, in Bewegung zu bleiben und möglichst halt auch sich vielfältig zu bewegen und nicht so einseitig zu bewegen, sodass auch möglichst alle Anteile des Bewegungsapparats, sprich Skelett, Bänder, Muskulatur, unterschiedlich halt bewegt werden. Aber das hat natürlich auch jede Menge Auswirkungen, zum Beispiel aufs Herz-Kreislauf-System, auf das Risiko, einen Diabetes zu entwickeln und auf so viele andere Dinge auch.
Mhm. Der Körper ist eine Einheit. Vielleicht als Frage zum Schluss noch, jeder Mediziner oder jeder Arzt hat im Laufe seiner Zeit so Patienten gehabt, die er, ich sag mal, an die man noch lange zurückdenkt oder wo man sich an bestimmte Einzelheiten erinnert, ohne jetzt, ich sag mal, die Identität preiszugeben. Das kann man sicherlich auch anonymisiert erzählen. Fällt Ihnen da spontan eine Patientengeschichte ein, die...
Also mir fällt eine Patientengeschichte ein, die uns damals wirklich sehr bedrückt hat. Wir haben mal einen Kongress gemacht. Dort waren sehr viele wichtige Leute, unter anderem zwei Nobelpreisträger und der Forschungschef einer großen Universitätsklinik aus Boston, der, als er hier in Thüringen war, gestürzt ist und sich einen hohen Querschnitt zugezogen hat durch Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule. Und der erst am nächsten Morgen im Hotelzimmer aufgefunden worden ist von der Putzfrau. Er lag die ganze Nacht konnte sich nicht bewegen auf dem Teppich. Und der erste Eindruck, als er dann in der Klinik war, das MRT, sagten die Wirbelsäulenchirurgen, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Und wir haben gesagt, egal was ist, hier in der besonderen Situation, irgendwas müsst ihr machen. Und dann die wirbelsäulenchirurgischen Kollegen wirklich in einer sehr aufwendigen Operation so viel Platz geschaffen im Bereich der Wirbelsäule, dass das Rückenmark richtig sich ausdehnen konnte, was die Schwellung angeht. Und dieser Herr kann heute wieder laufen, er kann Rad fahren, er kann Kanu fahren, er schickt ab und zu mal Bilder und ist sehr, sehr glücklich. Weil es wirklich mal gesehen hat, dass auch dann, wenn jemand auch mal so eine Grenze überschreitet, weil der Wirbelsäule erst gesagt hat, dieser Querschnitt, das ist nicht mehr reversibel. Und aus dieser besonderen Konstellation heraus gesagt, okay, wir machen es jetzt doch. Und siehe da, es ist ein wunderbares Ergebnis geworden am Ende.
Es war eine Hommage an wirbelsäulenchirurgische Kollegen.
Ja.
Ja, ja. Erinnern Sie sich noch an einen Patienten, eine Patientin?
Also einen Patient würde ich nie in meinem Leben vergessen. Der ist ein Wechterlef-Patient, das bedeutet, die Wirbelsäule ist steif, kann da nichts mehr bewegen. Und er hatte dazu noch rheumatoide Arthrit, sodass er kaputte Finger und Hände hatte. Ja? Und er hat dann alleine gelebt und er war blind. Und er hat selber alles kochen können, obwohl er blind war, die Hände kaum anwendbar sind. Und die Wirbelsäule nicht beweglich ist. Der kam zu uns, weil die Wirbelsäule gebrochen war, an der Halswirbelsäule. Und wenn diese steife Wirbelsäule bricht, dann kippt wie ein Rohrknochen zusammen. Und durch den Bruch ist der Hals so von gekippt geworden, dass er den Mund nicht aufbekommen hat. Er konnte den Mund nicht aufmachen, weil da geht der Kinn nicht mehr. Und dann ist deswegen zu uns gekommen. Wir haben ihn dann operiert und aufgerichtet, damit er wieder essen kann und kochen kann. Aber ich habe mich geschämt, weil ich kann nicht kochen und ich mag kochen auch nicht. Ich habe gesagt, dieser Mensch ist blind, der hat die Hände kaputt, der hat die Wirbelsäule steif, ist gebrochen und kann trotzdem kochen und kosten, was er kocht. Ja. Und dann bin ich dann am Folgetag, habe ich gesagt, ich fange jetzt an mit Kochen, das geht doch nicht. Habe ich dann einmal getan und nie wieder.
Ja, aber offensichtlich tut das jemand für Sie. Also Sie sehen jetzt nicht aus, als ob Sie sich ausschließlich von Baguettes hier aus dem Bistro ernähren. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Das war ein sehr schönes, wir sind etwas abgeschwiffen, aber ich glaube, Es war eine unterhaltsame und sehr informative halbe Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Lab, Herr Professor Zsuzsa. Ja, bis bald.